Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Tim, heute ist Panik. Panikfolge. Panik.
Warum?
Alles geht die Bach runter. Alles ist furchtbar.
Warum denn?
So habe ich das in der letzten Woche wahrgenommen irgendwie, so in der MSV-Community. Wir reden natürlich über mehrere Dinge, die Panik ausgelöst haben könnten, auch bei euch heute bei Streifendienst 1902. Denn auf der einen Seite ist das Niederrhein-Pokal-Viertelfinale gegen Ratingen knapper ausgefallen als gedacht. Das könnte Panik bei euch ausgelöst haben.
Kam da bei dir Panik auf?
Wenn da in Unterzahl das 2:2 in der letzten Minute der Nachspielzeit fällt und es in Verlängerung geht, dann kommt bei mir vielleicht ein Hauch von Panik auf. Das kann eine Option sein. Natürlich.
Du meinst, wenn der Gegner in Unterzahl ist und
der Gegner in Unterzahl und noch ein Tor schießt, dann gibt's natürlich diese Liquiditätsgeschichte, über die wir natürlich heute auch reden werden. Das hat Panik ausgelöst teilweise im Portal und MSV-Facebook-Gruppen. Also da wurde ja wirklich emotional und besorgt drüber diskutiert. Mhm. Und dann gibt's natürlich noch Panik bei Uerdingen, unserem nächsten Gegner, aber das ist ja ganz normal. Also deshalb wirklich dreimal Panik sozusagen heute in der Episode.
Aber auch nicht nur. Ich habe
auch nicht nur.
Es gibt auch noch die ein oder andere bestimmt ganz schöne Geschichte abseits und vielleicht auch noch die ein oder andere diskussionswürdige Geschichte.
Panik,
die ich noch
weil das Vereinsheim zu voll ist. Da sind wir
Panik,
wieder.
Panik oder eher Unmut, weil das Vereinsheim zu schnell zu voll ist. Ne? Müssen wir vielleicht auch drüber reden.
Ich würde sagen, dieser etwas gehetzte Einstieg muss jetzt enden. Wir kommen von Panik mal zurück. Das sind die Themen, über die wir heute sprechen werden. Allerdings werden wir natürlich alles versuchen, soweit wir was können und wie wir recherchiert haben, einzuordnen. Und ich meiner Meinung nach macht Sinn, chronologisch mit Ratingen zu starten.
Mhm.
Es war ja schon irgendwie cool. Das hatte alles wieder so richtige Fußball, wie er früher war, Vibes. Und da stehen wir ja beide drauf in Ratingen.
Es ist nochmal so ein Level runtergerockter, als wir es jetzt schon in der Regionalliga kennen.
Muss
ne?
man so sagen.
Muss man einfach so sagen.
Der Platz, Fußball, wie es war, als es noch kein Greenkeeping gab, auf jeden Fall.
Ey, Wahnsinn. Ne?
Richtiger Acker in Ratingen.
Wir kriegen ja schon einiges mit jetzt in der Regionalliga. Ja. Und jetzt, wo es gen Winter geht, war uns ja auch klar, dass in vielen Stadien wahrscheinlich nicht der englische Rasen vorzufinden ist. Mhm. Auf der anderen Seite fand ich das in Ratingen und wie gesagt, das ist ein Verein, wie häufig da sich jemand um den Rasen kümmert, weiß ich natürlich nicht und das wird sicherlich irgendwie vielleicht auch ehrenamtlich gelöst, was weiß ich.
Ja,
es sah halt wirklich so aus und dieser Livestream von der Rheinischen Post, da muss man ja auch erstmal sagen, cool, dass das ging, war wahrscheinlich aber halt eher der Ratinger Seite geschuldet als der Duisburger, könnte ich mir fast vorstellen. Und dann auf der anderen Seite erstmal ein cooler Service, deswegen nicht motzen, lief auch flüssig.
Ja.
Bei mir. Und dann sah man das aber auch schon. Ne? Man sah wirklich, ich hatte zwischenzeitlich so ein bisschen aus, als wäre da vor ein paar Wochen Spargel gestochen worden. Ne?
Ja, wegen diesen Rillen. Ne?
Diese Rillen. Ja. Und du musst es wirklich, wenn du die Ballannahme auch von wirklich Spielern, von denen du weißt, dass deren First Touch, deren Ballannahme im ersten wirklich gut ist, da versprang der Ball immer. Also das soll natürlich kein Entschuldigung sein, aber gerade für eine Mannschaft, die natürlich nochmal limitierter ist und unsere Mannschaft, die ja teilweise auch Spieler haben, die einfach auch bessere Rasenplätze gewöhnt sind, weil sie vielleicht nach der Jugendmannschaft bei anderen U21 oder U23 Mannschaften gespielt haben. Auch da sind die Situationen besser und technisch ist das nochmal ein ganz anderes Level. Deswegen ist Sonnenplatz eher natürlich prädestiniert dafür, dass es so einer Mannschaft wie Ratingen in die Karten spielt.
Ja, es ist halt dieses typische, man kennt das als Kreisliga-Kicker auf dem eigenen Ascheplatz oder auf dem eigenen schlechten Rasenplatz, weiß man ganz genau, wo die Kuhle drin ist, wo man den Ball besser nicht durchspielt. Ne? Und das muss man ja sagen, in so eine Richtung geht's dann. Du hast halt nun mal, so will die Regionalliga ja zumindest sein und kriegt es halt auch teilweise hin, Profiverhältnisse haben. Das heißt, du bist natürlich als MSV Duisburg-Spieler bessere Bedingungen gewohnt. Und es macht ja einfach einen Unterschied. Spielst du immer auf einem guten Rasen, ja, dann wirst du Probleme bekommen, wenn du auf einmal auf einem Acker spielst. Wenn du aber einen Acker gewohnt bist, naja, dann ist es halt dein Acker. Dann kannst du den beflügen. Und das hat Ratingen, das muss man ja sagen an dieser Stelle, das hat Ratingen getan. Es gab, wie im Prinzip in jedem Match in dieser Spielzeit, wieder diesen FC Bayern-Effekt. Ne? Der MSV Duisburg kommt und Ratingen, das hat ja Dietmar Hirsch auch nach dem Spiel dann in der Pressekonferenz nochmal gesagt, die haben alles reingeworfen. Ne? Ein bisschen zu viel, wenn man zwei rote Kartons sieht, dann wirft man auch mal ein bisschen zu viel rein. Es ist ja jetzt niemand verletzt geworden oder so am Ende, ne? Aber dennoch, und die haben halt alles gegeben. Man hat gesehen, die haben nochmal irgendwie sich Leasingvertrag geholt für ein paar Extrakörner.
Ja, ne? Wahnsinn, was da immer noch
auch drin in der Verlängerung,
war, ja. Wie die auch immer noch Lücken zugelaufen haben, zu neunt dann zu am neunt. Schluss. Ne? Ja. Klar, ganz am Schluss war es zu neunt. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, klar, dieses 2:2 ganz am Ende, das war ja auch Slapstick pur, ne? Wo ich auch, da gab's für mich auch nichts anderes außer zu machen. Also wirklich dieses, das gibt's nicht. Trotzdem bin ich mit einem relativ, und das kommt beim MSV ja nicht unbedingt immer vor, ich bin doch irgendwie witzigerweise mit einem Urvertrauen da reingegangen, ey, die sind nur zu zehnt, egal das, wie scheiße der Platz das ist, das verlieren wir doch nicht.
Genau den Gedanken hatte ich auch.
Das ist jetzt nervig, es ist gut, dass das jetzt keine englische Woche ist, ne, dass das nicht irgendwie so ein Spiel ist, was irgendwo dazwischen gepackt ist, da wären 120 Minuten auf so einem Platz echt scheiße, aber so gesehen hat sich keiner verletzt. Hätte bei so einem Platz hart aus wie ein Kartoffelacker, Spargelacker, da möchte ich nicht wissen, wie schnell da mal so ein Band reißt oder so ein Fuß umknickt. Und da muss man sagen, deswegen, Urvertrauen war da, dann gab's noch eine rote Karte. Wie gesagt, dieser Effort von Ratingen, sich da in alles reinzuschmeißen, aller Ehren wert, fand ich richtig gut. So soll das sein. Auch diese Jubeltraube von gefühlt 1000 Kindern, die dann auf dem Platz rannten. Ja. Also da konnte man, also so ein Stück weit auch als MSV-Fan, als vermeintlicher Fan der deutlich überlegenen Mannschaft, denen ja das fast gönnen.
Als vermeintlicher Fan, als Fan der vermeintlich überlegenen Mannschaft.
So, ihr wisst doch, was ich meine. Also als vermeintlicher Fan, was auch immer. Ne? Also da kann man ja als Fan der vermeintlich überlegenen Mannschaft sicher fast auch sagen, ja, gönn euch, aber das Ding nehmt ihr wenigstens nicht mit nach Hause.
Aber das Urvertrauen, das hättest du nicht gehabt vergangene Saison, das hätte ich nicht gehabt.
Nee, tatsächlich nicht. Nee. Also vor einem Jahr, war das Spiel gegen Uerdingen.
Richtig.
Bald haben wir jetzt auch hier wieder Partie gegen Uerdingen, witzigerweise. Also jetzt war ja dieses unsägliche Spiel und der Start von Boris Schommers.
Ja.
Und das war natürlich ein anderer Gegner, muss man dazu sagen. Also war mit Uerdingen, obwohl Uerdingen ja eigentlich nicht wirklich viel mehr dagegen gehalten hat im letzten Jahr. Eigentlich fand ich sogar, dass Ratingen die kampfbetontere Mannschaft war. Unser Auftritt war einfach deutlich schlechter. Und deswegen, das sind so mehrere Faktoren. A, Uerdingen. B, die Mannschaft letztes Jahr. Dann der neue Trainer, von dem ich sowieso von Anfang an nicht so super viel hielt, aus seiner Zeit von Kaiserslautern. Ja. Nee, da hätte ich gesagt, boah. Als es damals in die Verlängerung ging, war ich so, boah, scheiße.
Ja, gut.
Also, ne, das war
Vergangenheit, Boris Schommers, der Junge, der nicht überlebte.
Ja.
Aber,
ne, aber das
was
genau
geblieben ist, in dieser Niederrhein-Pokalsaison haben wir Vertrauen. Mhm. Und in der letzten Saison war das nicht so.
Und die Frage ist ja auch, wer sorgt dafür, dass dieses Vertrauen da ist? Das ist ja auch vor allem jemand, der so ein bisschen, so für mich, auch wenn das nicht immer so bewusst da ist, die Hand drüber hält, das ist Michael Preetz.
Ja.
Auch wenn es für mich nicht immer der Mann ist, der irgendwo sich in den Vordergrund spielt, macht er ja gar nicht, was ich auch super sympathisch finde, was ja auch nicht seine Aufgabe ist, muss man dazu sagen. Aber er finde ich, dosiert die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Und da kommen wir jetzt zu einem Punkt.
Oh, das ist eine Überleitung.
Das ist eine Überleitung, ich übe ein bisschen.
Ja.
Ne? Wir kommen jetzt zu einem Punkt, den du hast mit dem Pressesprecher des MSV.
Ich habe mit Martin Haltermann gequatscht.
Wir reden nämlich über eine Sache, die geistert jetzt seit gut einer Woche oder etwas länger bei uns in den Untiefen des MSV herum.
Ich klicke jetzt gerade mal in unseren privaten WhatsApp-Chat rein, weil natürlich, wir sehen sowas und wir tauschen uns da ja auch schon sozusagen vor der offiziellen Vorbereitung auf die Folge zu aus. Und tatsächlich ist es mir das erste Mal begegnet in der Facebook-Gruppe Blau-Weiße Herz-Zebras, sind ja, glaube ich, auch einige von euch drin. Da ging schon wieder los mit, also wenn es so anfängt mit, wenn man sich in gewissen Kreisen umhört, munkelt man. Ne, und da ging es halt dann, ihr habt das Thema mitbekommen, ist der MSV bald nicht mehr zahlungsfähig? Müssen wir irgendwie gucken, wie wir zur Rückrunde oder sagen wir mal nach der Winterpause, Rückrunde beginnt ja jetzt bald schon, schauen, dass wir unsere Spieler bezahlt bekommen. Also da wurde dann wieder ein ganz düsteres Bild gemalt. Ne? Im Prinzip hat sich das mir so vermittelt und ihr könnt natürlich wie immer reingrätschen und schreiben, wenn ihr das ganz anders wahrgenommen habt. Aber mir wurde dieses Bild vermittelt, so jetzt läuft halt Sport sportlich gut, aber verdammt nochmal.
Wo ist das Haar in der Suppe?
Das Haar in der Suppe ist da, genau. Man denke schon darüber nach, das NLZ zu schließen. Und für November wurden gerade so die Spielergehälter zusammengekratzt, für die Rückrunde noch nicht durchfinanziert. Und da ist jetzt ein gefährlicher Mix wieder entstanden. Mhm. Da sind Punkte drin, die stimmen. Ne? Aber da ist auch ganz viel drin, was dann da irgendwie mit reingeworfen wird, habe ich das Gefühl. Also, dass die Rückrunde nicht durchfinanziert ist, da müssen wir gar nicht drüber reden.
Hol mich mal ganz kurz ab, bevor wir da ins Detail gehen. Haben wir das nicht jedes Jahr? Ist nicht jedes Jahr um diese Zeit, diese Diskussion und dieses Bibbern?
Ich glaube, was im Moment bei
dieser... Wo ist der Unterschied?
Es gibt, glaube ich, einen ganz wichtigen Unterschied. Und das hat mir auch Martin Haltermann, ja, als wir uns dann ein Viertelstündchen drüber unterhalten haben, so geschildert. Ich glaube, der wichtigste Unterschied ist, dass du halt DFB und DFL ja in der zweiten/dritten Liga was beweisen musst vor Saisonstart. Mhm. Ne? Du musst ja im Prinzip beweisen können, hör mal, Liquidität kriegen wir hin. Ne? Mhm. Wir bleiben zahlungsfähig. Du kannst trotzdem strukturelles Defizit haben, das haben wir ja schon seit Jahren beim MSV Duisburg.
Das muss dann jedes Mal immer geschlossen werden.
Ne? Genau. Du kriegst deine Lizenz, du kriegst deine Spielberechtigung für die entsprechende Liga, aber in der dritten und in der zweiten Liga, natürlich in der Bundesliga auch, in der ersten Liga auch, musst du halt vor Saisonbeginn mehr Hausaufgaben machen, sagen wir mal so. Ne? In der Regionalliga West ist das nicht der Fall. Also da musst du nicht vorher bei DFB/DFL vorstellig werden oder hier beim entsprechenden Verband, sondern du kannst halt reingehen, ne? Und musst dann du musst sozusagen mehr oder weniger deine eigene Kontrollinstanz. Ne? Um das mal ganz, Herr Schmickler würde wahrscheinlich sagen, ja, kann man auch nicht genau sagen, aber um das mal auf Laienbasis so zu schildern, ja. Und in der Regionalliga, da hast du diese Vorgaben vom Verband halt nicht in der Form. Du bist im Prinzip selbst für deinen Cashflow verantwortlich, dass du die ganze Saison über, in Anführungszeichen, flüssig bleibst. Du bist aber auch in der dritten Liga in den vergangenen Jahren immer an den Punkt gekommen, wo du in der Winterpause nochmal gucken musstest, wie stopfe ich denn Löcher? Zum Beispiel, wenn du einen neuen Spieler noch holst, ne? Mhm. Wenn du wie in den vergangenen Jahren merktest, oh, da passt aber gar nicht der Kader, ja, dann musst du halt Spieler nachverpflichten, da muss ja auch irgendwie Geld für herkommen. Also dieses, wir müssen nochmal hoffen, dass Sponsoren die Tasche im Winter aufmachen, das Portemonnaie im Winter öffnen, das gab es vorher schon. Allerdings waren die Grundvoraussetzungen in der dritten Liga andere als in der Regionalliga West. Mhm. Na, deshalb kann es zum Beispiel in der Regionalliga West auch einfacher mal vorkommen, dass im laufenden Spielbetrieb, also in der laufenden Saison, irgendein Verein sagt, oh, das war's für uns. Ne? Mhm. Wir können die Saison hier nicht zu Ende bringen. Who knows, vielleicht passiert das mit Uerdingen oder so. Ne? Mhm.
Jetzt haben wir bald eine Geberrunde.
Genau.
Jetzt soll es eine Anfang Geberrunde Dezember geben. Wie schaut der MSV da drauf? Konnte Martin dir da auch irgendwelche Inhalte vermitteln?
Ja, absolut. Also darüber haben wir natürlich geredet. Ne? Martin sagte auch am Telefon, ich habe zu ihm gesagt, ey, bitte, ne, wenn ihr jetzt hier wirklich Probleme habt, dann versuch's nicht so diplomatisch zu formulieren, lass uns einmal hier straight drüber reden. Ja. Schick von mir aus Michael Preetz vorbei, der soll uns das bitte einmal erklären, dass die Fans sich einigermaßen beruhigen. Und Martin war wirklich auf dem Level, wo er gesagt hat, wirklich nichts, das ist für uns hier Daily Business. Das gehört dazu beim MSV Duisburg, bei der Lage, in der sich der MSV Duisburg befindet. Mhm. Und dementsprechend auch diese Geberrunde, es war klar, dass es die geben wird im Winter. Ne? Es war jetzt stand jetzt vor Monaten noch kein Termin fest, ne? Aber dass es eine zweite Geberrunde geben wird, die letzte gab es ja noch unter Ingo Wald,
ja.
Das war klar und dementsprechend es ist so, man kommuniziert natürlich mit der Stadt, man kommuniziert mit Sponsoren, man guckt, dass man die mit ins Boot holt und weiß ja dann auch schon, kann schon ein bisschen, glaube ich, entwickelt, so wie ich das verstanden habe, schon mal so ein Gefühl dafür, wer könnte uns noch ein bisschen unterstützen. Na, also von MSV-Seite und Martin meint, das kann ich auch so wiedergeben, ist es Yearly Business, wenn du so willst.
Ist es denn so, dass man jetzt bei dieser Geberrunde jetzt nochmal neue Leute akquirieren muss, um dieses Loch zu schließen? Oder also, dass da noch irgendein Player auftreten muss oder einer der bestehenden Player sagt, ich zahle mehr?
Ja, du musst deine bestehenden Player halt
ein bisschen mehr melken.
Melken.
Ja, melken ist so negativ.
Ich glaube, das würde Christian Koch so nie sagen.
Nein, aber jetzt mal unter uns.
Das ist jetzt kein Marketing-Sprech.
Nein, aber hier sitzt jetzt ja niemand von der Stadt oder von wem auch immer vom Geldgeber am Tisch. Ne? Jetzt aber natürlich jetzt mal unter uns Pastorentöchtern, das ist klar. Da muss also jetzt noch mal ein bisschen geknetet werden. Da muss jetzt noch mal so ein bisschen der Milchfluss angetrieben werden.
Ich glaube das noch nicht. Das ist jetzt reine Vermutung von mir. Ne? Also ich sitze da ja nicht, wenn Michael Preetz mit irgendwelchen Sponsoren redet. Ich kann da nur Vermutungen drüber anstellen. Aber ich glaube noch nicht mal, dass du da, um bei deinem Bild zu bleiben, großartig kneten musst. Ich glaube, wenn du jetzt eine Geberrunde machst, bei der aktuellen Situation, das Stadion ist voll, der Zebrashop ist wieder eröffnet, die Leute rennen da die Bude ein. Und wenn du mal vorbeifährst am Stadion, da ist ja nach wie vor regelmäßig gut was los.
Ja,
ne? Und auch in meinem Insta- und Facebook-Feed, also wie viele MSV-Shop-Tüten ich so sehe von Leuten, die in ihrer Story irgendwie das neue Trikot hochhalten. Ja, oder
ich sehe auch schon inzwischen echt viele Leute mit dem neuen Trikot. Na,
dann gehst du ja in so eine Geberrunde rein und kannst sagen, hey, guck mal, wir haben den MSV Duisburg wieder wachgeküsst, die Fans sind dabei und ich würde jetzt mal vermuten, das trifft dann auch auf die Sponsoren zu. Ne? Dann wird halt die Frage gestellt, ja, wie kriegen wir das zusammen finanziert, wer gibt was, aber ich glaube, dass Geld noch zusammenkommt, das ist in der aktuellen Situation, würde ich jetzt einfach mal schätzen, relativ klar.
Das heißt, du hast jetzt nach dem Gespräch für dich gesagt, ich bin erstmal nicht angespannt und mach mir da keine großen Sorgen.
Das Thema mit der Liquidität, und das sagt Michael Preetz ja unter anderem in der NRZ auch, ne, das ist ein Thema. Ne, also ja, aber ich finde es immer gefährlich, wenn man es gibt ein strukturelles Defizit, es gibt finanzielle Lücken zu schließen, halt solche Dinge schließt wie das NLZ muss bald schließen oder es wurden gerade noch Spielergehälter bis November sichergestellt und jetzt im Dezember muss man gucken, wie man da zahlt und dann wird halt Michael Preetz gefragt und der sagt, nee, bis Ende des Jahres ist alles cool. Ich finde es immer so ein bisschen gefährlich und ich bin halt auch Fan, ich lese das auch und denke mir so, boah, wenn da was dran wäre, ne?
Ja, ja.
Es gibt ein Problem, ne, das ist schon seit Jahren gibt, über das diskutiert wird und das finde ich auch in Ordnung. Aber wenn man dann noch, irgendjemand muss ja dann in dieser Meldekette, bis sowas im Forum landet oder in irgendwelchen Facebook-Gruppen, irgendwie noch solche Informationen dran dichten. Ne, und das finde ich immer ein bisschen blöd, dass dann sowas da auf einmal noch dran hängt. Am Ende fände ich es cool, wenn man irgendwie eine Möglichkeit, auch einen Kommunikationskanal schafft, der sowas vielleicht schneller im Keim erstickt, dass diese Falschinformationen, die sich dann an eine im Kern wahre Information dranhängen, dass ich erst gar nicht so festwanzen kann. Vielleicht gibt's da ja in Zukunft vielleicht durchs Vereinsheim oder so oder dann auch direkt so eine Ansprechstelle, who knows, ne? Also man kann da ja an der Kommunikation
arbeiten. Ja klar, also aber guck mal, ich glaube, umso größer der Verein, desto schneller verselbstständigen sich, umso mehr Leute halt verselbstständigen sich solche Gerüchte. Glaubst du, bei Schalke, bei Dortmund, jede Sau, die da durchs Dorf getrieben wird, bekommt dann sofort irgendwie Anklang von offizieller Seite? Das musst du halt auch irgendwie trennen.
Es ist so.
Ich finde, klar, wenn sich irgendwann, hier in diesem Fall war es ja auch so, dass ja tatsächlich Preetz sich dann auch geäußert hat, wenn jetzt gar nichts an der ganzen Sache dran gewesen wäre, als das Ganze irgendwie vor anderthalb, zwei Wochen losgetreten wurde und die ersten Gerüchte die Runde machten, dann hätte man ja auch sagen können, nö, passt schon. Es ist ja scheinbar so, dass tatsächlich nochmal den Leuten auch erklärt werden musste, passt auf, in der Regionalliga läuft das so und so und deswegen ist das jetzt gerade so und das klingt erstmal gefährlicher an, als es vielleicht ist und es wird auch nicht so heiß gegessen, wie wir es jetzt gerade kochen.
Ja.
Aber das muss man den Leuten vielleicht nochmal sagen, deswegen, ne, Preetz, der, wo wir gerade am Anfang waren, der die Hand drüber hält, der jetzt noch ein bisschen Ruhe gibt, das finde ich genau richtig und ich finde, dann kann man auch mal eine Woche warten, ohne dass der Lack dadurch angekratzt wird.
Ich fabuliere ja auch hier regelmäßig. Ne? In einer super perfekten MSV-Gesellschaft, in der es irgendwie perfekte Kommunikation gibt und jeder auf allen Kommunikationsebenen jeden immer richtig versteht.
Ich finde, da ist der MSV schon auf einem guten Weg. Ich finde, da werden immer mehr. Da natürlich
das
ist
das ausbaufähig,
aber vergleich das mal bis vor ein paar Jahren.
Absolut.
Da finde ich, ist der MSV wirklich auf einem guten Weg. Da werden viele Sachen in Gang getreten. Das dauert natürlich ein bisschen. Und natürlich sind wir auch gerade nicht in der Situation, dass man sagt, man stellt nochmal 5 Social-Media-Experten für das Team ein.
Ja, ist so. Ist absolut so. Ne? Und es passiert ja auch noch was. Ne? Also ich habe das Vereinsheim ja schon angerissen. Also
genau.
Das kann ja auch eine neue Plattform sein, perspektivisch. Ne? Wo vielleicht der besorgte Fan unmittelbar mit einem Vorstandsmitglied mal in den Austausch gehen kann oder so. Also da schlummern ja noch Potenziale, die in den kommenden Wochen, Monaten wahrscheinlich geweckt werden. Eine Sache müssen wir aber noch, was die Faktenlage angeht, einschieben. Mhm. Also nochmal, Preetz selbst sagt ja, Liquidität ist bis zum Ende des Jahres sichergestellt. Ja. Jetzt gibt's diese Geberrunde, da gehen wir einfach mal davon aus, zumindest vermuten wir beide es jetzt hier und jetzt an dieser Stelle, dass da auch noch Kohle rumkommen wird. Wie viel Geld fehlt? Das wurde nicht öffentlich kommuniziert. In der NRZ formulieren Dirk Retzlaff und Hermann Kewitz einen interessanten Satz. Dem Vernehmen nach benötigt der MSV bis zum Saisonende einen einstelligen Millionenbetrag in niedriger Höhe. Mhm. Ne? Also ist nicht sagt der MSV, ne, sondern ist Hörensagen auch. Aber gut, ich halte das nicht für unrealistisch.
Nee, halte ich auch nicht für unrealistisch. Vor allem Kewitz und Retzlaff schenke ich da auch das Vertrauen tatsächlich, dass ich glaube, dass die nicht ganz unüberlegt das in die Welt schießen, wenn da nicht... Also da...
Die machen das handwerklich schon
sauber, die Jungs. Da kann ich auch mal so viel Blick hinter die Kulissen sei erlaubt, da gehe ich schon davon aus, dass da
was dran ist. Ich finde, also was mich viel mehr schockiert hat jetzt so in der letzten Woche, ist, dass Marvin Schmickler geht. Mhm. Marvin Schmickler ist ja, weiß ich nicht, du hast ja natürlich zwei Lichtgestalt mit Michael Preetz und Christian Koke, aber Schmickler ist ja so der Wirtschaftswizard eigentlich jetzt gewesen, die letzte Zeit beim MSV Duisburg.
Ja.
Prokurist, kaufmännischer Leiter gewesen, junger Typ noch, 32 Jahre alt.
Ja, auf jeden Fall.
Der geht tatsächlich.
Und warum?
Der wechselt zur DEL. Zur deutschen Eishockeyliga. Ja.
Zu wem? Oder
als Referent der Geschäftsführung. Also,
selber in die Liga. Also genau. Er ist selber quasi
in den Verband. Und das ist natürlich für ihn wahrscheinlich einfach der nächste Step. Das
ja, halt könnte ich mir vorstellen.
Super guter
Typ in unserem Alter, klar, kann ich mir vorstellen. Da muss man ja auch mal überlegen, wohin führt der nächste Step.
So, ne? Ganz einfache Sache am Ende des Tages. Soll jetzt erstmal eine interne Lösung geben als Übergang, ne? Aber da bin ich auch schon. Das war. Man vergisst ja diesen Namen zu nennen. Für mich,
häufig, ja klar.
Für mich ist das, also erstmal ist das ein super cooler Typ, ne? Also immer für einen Smalltalk zu haben gewesen, so wie ich ihn kennengelernt habe. Mhm. Und so zwei, dreimal mit ihm gequatscht, aber war immer ein netter, kurzer Austausch. Der gehört ja auch noch dazu, zu dem Erfolg, in Anführungszeichen, ihr wisst, was ich meine, wenn ich das sage, zu dem Erfolg, den der MSV im Moment hat. Das ist so die Meldung, die mich eher noch schockiert hat, muss ich sagen.
Ja.
Aber das dieses Thema. Ich weiß, wir sind alle Duisburger Jungs und Mädels und wir neigen auch dazu. Was wären wir ohne Empörung und Aufregung, ne? Aber nochmal.
Also, ich glaube, überall werden gewisse Süppchen gekocht und dann kälter gegessen, als sie dann gekocht wurden. Das ist überall so. Das haben wir nicht exklusiv, dieses Problem.
Ja.
Aber
ich glaube, es ist auch viel diesem neuen Regionalliga-Szenario geschuldet.
Genau, wollte ich gerade sagen, am Ende des Tages befinden wir uns alle in einer neuen Situation.
Szenario.
Befinden wir uns alle in einer neuen Situation, müssen wir uns da alle irgendwie rantasten. Ja. Und natürlich ist das auch immer wieder mit Befindlichkeiten verbunden, die vielleicht auch mal Ängste schüren.
Boah, was ein Dreck, ey.
Was ist los?
Ja, ich habe hier einen blau-weißen Bildschirm.
Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund?
Nee, Bluescreen, geht gar nichts mehr, total der Rotz.
Ist doch nicht schlimm.
Nicht?
Nee, klingel einfach bei Lilienthal durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an.
Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen?
Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Jetzt haben wir natürlich diesen riesen Bogen, dieses sehr wichtige Thema, das allen unter Nagel brannt, einfach mal in dieses Sicherheitsgefühl Niederrhein-Pokal. Was wäre gewesen, wenn wir jetzt nicht diesen Mann oder diese Situation hätten? Weil wie wäre es gewesen im Niederrhein-Pokal, wenn wir dann gegen Ratingen in die Verlängerung gegangen wären? Richtig, ich will es jetzt auch gar nicht nochmal aufmachen, will nur noch kurz das so abschließen. Ich glaube, mir gibt auf jeden Fall Michael Preetz und auch das aktuelle Führungs Duo Koke, Preetz, Hintergrund, dann, also mir geben zumindest diese Leute geben mir eine gewisse Sicherheit irgendwie, ein gewisses Urvertrauen, auch wenn sie jetzt natürlich lang nicht die einzigen sind, die da jetzt irgendwo gerade irgendwelche Strippen im Hintergrund ziehen, sondern nur für mich mal zwei rausgehoben genannte.
Ja.
Genau das dazu. Jetzt kurzer Abbinder. ich bin auf sehe auf jeden Fall auch, gehe relativ entspannt trotzdem jetzt Richtung Weihnachten. A, weil wir jetzt wissen, auch wer unser Halbfinalgegner ist. Es ist kein großer, wir weichen allem aus. Bocholt wurde geschlagen, es ist fucking Union Nettetal. Auch so eine Sache.
Aber auch da weißt du ja, was auf uns zukommt. Auch da wird eine Mannschaft kommen, die wirklich die alles raushauen
auf
wird.
Auf einem Kartoffelacker, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Nein, aber ne, also auch da, wie gesagt, ich habe durch die Leute, die im Moment in der Führungsriege sind, die natürlich jetzt nicht die Losfee gespielt haben, aber all das, ich habe im Moment nicht das große Gefühl, das war schon anders. Ich habe irgendwie so ein Sicherheitsgefühl, vielleicht ist es falsch. Ja. Also das mal, um diese beiden Dinge so ein bisschen abzubinden, wir sind wild. Du hattest aber auch gerade schon was angesprochen, was den Leuten aktuell auch so ein bisschen unter den Nägeln
brennt. Ich möchte noch eine Sache zu Rating sagen. Ich weiß, worauf du jetzt hinaus willst. Ja. Mach mal sofort eine Sache zu Rating. Wir haben ja so ein bisschen jetzt eigentlich auch den MSV Duisburg die ganze Zeit in Schutz genommen, was hier Platzverhältnisse anging. Und dann kommt da natürlich, ist natürlich ein niederklassiger Gegner, aber die reißen sich ja den Arsch auf. Man muss aber auch sagen, dass das ein Spiel ist, das hätte man gefühlt 18 Mal zumachen können. Ne?
Ja, ja.
Also die Chancenverwertung war halt einfach scheiße. Fahrig teilweise. Das schenke ich dem MSV Duisburg wegen der Platzverhältnisse. Aber du hättest da halt, du hast Möglichkeiten gehabt.
Genau.
Ne? Ja. Aber das hat, das fand ich geil. Es gab ja dann natürlich wieder das obligatorische Victory Reel nach dem Spiel. Und da haben die Jungs ja selbst gesagt, ja, war nicht das geilste Spiel. Ich glaube, Luis Hartwig und Tugbenio standen da, glaube ich, dann für ein paar Worte, haben sich das Handy ins Gesicht gehalten. Und die haben ja selbst schon gesagt, so ja, geglänzt haben wir heute nicht. Von daher, Selbstreflexion ist da.
Ja, wie gesagt, ich wollte das Thema jetzt nicht nochmal groß
jetzt
aufmachen.
Das war es jetzt auch von meiner Seite.
Wusstest du übrigens, kleiner Funfact, wo du ihn gerade erwähnst, Luis Hartwig, ne, den würde ich ja gerne häufiger in der Startelf sehen. Jetzt würden viele sagen, warum? Hast du doch gesehen, was das jetzt auch schon wieder war. Der hat ein Türchen gemacht, aber natürlich kann ich verstehen, wenn die Leute sagen, ich brauche den nicht unbedingt immer in der Startelf, warum auch. Ich finde, der hat die besten Voraussetzungen bei Bochum gekriegt. Ich finde, der hat auch keinen schlechten Schritt gemacht, als er nach Ostende gegangen ist, nach Belgien. Ich finde, diesen Mann sollte man auch ein bisschen mehr rauskitzeln. Ich glaube, der hat ganz viel Potenzial. Da würde ich mich freuen, den häufiger zu sehen. Klar, Neuer scheint in dieser Sache zu funktionieren, in diesem Konstrukt. Aber ich frage mich manchmal, warum sehe ich nicht häufiger einen Hartwig als einen Neuer? Ich weiß, es sind nicht unbedingt die gleichen Positionen. Aber wenn man umstellen würde, so manche Sachen ergeben sich für mich nicht. Was ich zu Luis Hartwig letztens rausgefunden habe, ist, dass sein Vater auch schon Fußballer war in der zweiten Liga für Wuppertal. Und jetzt, pass auf, der Vater ist Knut Hartwig. Hast du das Wunder von Bern gesehen?
Ja, klar.
Da ist der Kapitän, ist ja Fritz Walter. Und Knut Hartwig spielt Fritz Walter in das Wunder von Bern.
Digga.
Also der ist wirklich Fußballer gewesen. Und der Vater von Luis Hartwig spielt den Fritz Walter in das Wunder von Bern.
Investigativ, Tim, am Start. Ey. Wie geil, was ist denn für ein Funfact? Das droppst du so random. Wir wären doch niemals auf Luis Hartwig gekommen, wenn wir jetzt nicht nochmal überrat. Geil, Tim. Richtig, richtig gut, ey.
Ist mir gerade so eingefallen.
Das wusste ich nicht und ich liebe es. Was ein Funfact. So, jetzt aber wirklich erstmal Niederrhein-Pokal Schluss. Wir werden dann noch Möglichkeiten bekommen, in Zukunft zuzureden. Und jetzt gehen wir ins Vereinsheim.
Genau, jetzt, oder eben nicht. Genau, das ist nämlich, ein bisschen Unmut macht sich breit im Portal und natürlich auch darüber hinaus bei Leuten, die sich jetzt vielleicht nicht im Portal gemeldet haben, beziehungsweise ihren Unmut da kundgetan haben, aber sich trotzdem anmelden wollten für die 1902 Talks, die jetzt ja am 27.11. Glaube ich, im App noch nicht komplett fertig umgebauten Vereinsheim und in der Baustelle Vereinsheim, wie es unsere neue Vereinsführung nennt, ja, stattfinden soll. Das Problem ist, die ersten 100 Anmeldungen sind rausgegangen und wurden auch angenommen und darüber hinaus war dann gesagt worden, ist voll. So, und jetzt ist natürlich der Unmut groß, weil man natürlich großes Interesse daran hat, die ersten Gespräche jetzt mit dem neuen Vorstand zu führen. Klar, wir gehen jetzt auch Richtung Winterpause. Die Leute wollen nochmal in Kontakt treten mit dem Vorstand, wollen quasi eine erste Bilanz ziehen und auch mal hören, was habt ihr jetzt so in Gang gebracht. Ne? Klar, wir haben hier das Vereinsheim. Man muss aber auch auf der anderen Seite, also man kann die Kritik annehmen und ich kann es auch verstehen, dass man sagt, ey, das sind die ersten Talks. Und dann werden auch, sagen auch manche, immer wenn die Anmeldezahlen sehr hoch waren bei den Talks, wurde ausgewichen. Da wurde eine andere Unterbringung irgendwie gewählt, um diese Talks abzuhalten. Dass man jetzt sagt, wir machen das aber in Verbindung mit dem Vereinsheim, ne? Und das ist halt begrenzt auf 100 Leute. Das ist schwierig. Also auf der einen Seite zeigt der Vorstand, ey, wir haben hier jetzt, das ist das, was wir voranbringen, ne? Und auf der anderen Seite brennt den Leuten natürlich noch viel mehr unter den Nägeln als nur eben dieser Aufhänger Vereinsheim.
Ja.
Und da dann nicht, ne, dann hätten sich viele Leute gewünscht, dass man sagt, das hätte man vielleicht trennen können, ne? Dass man sagt, hier Vereinsheim und dann gibt's auch noch mal kurz davor oder kurz danach auch noch mal einen Termin, um darüber zu quatschen.
Ja.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass auf diese...
Ja, sag du
zu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass auf diese Kritik eingegangen wird. So war das bei dem neuen Vorstand. Die haben ja auch ihr Ohr auf dem Portal. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass da darauf reagiert wird und dann auch nochmal eine externe Runde dafür geben wird.
Ja, ich verstehe, ich bin nur so am Rumschnaufen, weil ich beide Punkte verstehe. Ne? Auf der einen Seite verstehe ich natürlich den Vorstand, der zeigen will, guck mal, das haben wir gesagt, schieben wir an. Und jetzt sind wir 100 Tage im Amt und guckt mal. Das Vereinsheim wird was, dank eurer Mithilfe natürlich auch, ne? Also ist ja unglaublich viel über irgendwelche Zebras gelaufen, ne? Also ob handwerklich oder jetzt zuletzt auch designtechnisch mit geilen Graffitis an der Wand. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch alle Mitglieder verstehen, die sagen, ey, aber es ist gerade jetzt wichtig, dass wir eine große Plattform, also einen großen Raum für diese Plattform bekommen, so richtig gesagt, ne? Dementsprechend, vielleicht kommt der Vorstand ja noch zu der Erkenntnis, dann machen wir das mit dem Vereinsheim halt ein andermal. Was ist dein Take dazu?
Mein Take dazu ist tatsächlich, ich finde richtig, dass man Fortschritte zeigt, dass man etwas vorzeigt, dass man sagt, wir machen dieses Treffen im Vereinsheim. Ich möchte das auch kritikfrei üben, weil ich glaube, das ist auch ein Erfahrungspunkt, den der neue Vorstand vielleicht sammeln muss, ne? Vielleicht ist es etwas unglücklich, wenn man sagt, oh, der Andrang ist ja hoch, ne? Und dann einfach sagt, sorry, dann hätte man vielleicht sagen können, okay, wir werden jetzt direkt auch noch einen Anschlusstermin, ne? Wenn man, wie gesagt, das ist vielleicht auch einfach nur ein Learning, ne? Da wächst jetzt auch gerade ja auch erstmal was zusammen. Auch mit der Fangemeinschaft.
Ja.
Und dementsprechend, finde ich, kann man da auch ein bisschen gnädiger sein. Ich finde, Kritik ist da angebracht und das ist auch richtig so zu sagen, hey Leute, ihr müsst doch so ein bisschen einfühlsam müsst ihr sein, dass da mehr als 100 Leute kommen, wenn ihr quasi die ersten Gespräche auch außerhalb dieses Vereinsführungsdings. Die Leute nutzen jede Möglichkeit, um mit euch zu quatschen.
Ja.
Ob ihr jetzt in der Kneipe sitzt oder ob ihr das neue Vereinsheim vorführt, ne? Oder ja. den Umbau.
Gerade die paar hundert Leute, die zu solchen Veranstaltungen kommen, das sind ja wirklich die Leute, die kommen dann nicht dahin, um zu sagen, mach mal Bier ein bisschen günstiger.
Das sind ja Leute, die konstruktiven Austausch wollen. Das hört man doch auch immer in den Mitgliederversammlungen, dass da Leute wirklich was mitnehmen und sagen, ey, ich hatte in dem und dem Stallgespräch Folgendes und Folgendes.
Richtig.
Ganz wichtiges Mitfundament und im Vereinsleben. Dementsprechend ist die Kritik verständlich,
ja.
Aber immer Kritik und dann halt immer sofort die große Kelle rauszuholen, ist halt etwas, was bei Kritik gerade, was schwierig macht, eine große Kelle macht es schwierig, Kritik gut zu dosieren, ja, und
ja.
Das ist dann das Problem, finde ich, und ich finde, da muss man so einen Mittelweg gehen und sagen, ey Leute,
aber nochmal, im Ruhrpott in Duisburg, da wird mit ganz großen Töpfen und ganz großen Kellen gekocht. Ist halt einfach so.
Also da hatte der Ingo Wald auf jeden Fall mehr Fingerspitzengefühl, kann man sagen, klar. Ich weiß aber auch auf der anderen Seite, wie häufig der Mann dann auch wieder für andere Sachen in der Hinsicht gescholten wurde.
Ja, ich bin also, jetzt erstmal, also worauf ich wirklich gespannt bin, worum wird es inhaltlich gehen, was wird so der Fokus sein, weil das ist ja durchaus immer interessant.
Der Aufhänger ist das Vereinsheim natürlich, ne?
Klar, aber die Leute werden da andere Themen mit reinbringen und ich finde es immer ganz interessant, wir kommen dann ja irgendwie, wenn man an solchen Terminen teilnimmt oder zumindest den Inhalt solcher Termine vermittelt bekommt, auch mal aus unserer eigenen Blackbox immer raus, finde ich. Ne? Also man hat da ja wirklich aus verschiedensten Lagern Fans dort. Und was die so einbringen, also da bin ich regelmäßig an Punkten gewesen in der Vergangenheit, wo ich gesagt habe, oh, das habe ich ja auf meinem kleinen MSV-Radar gar nicht gehabt, dieses Thema. Da mache ich mich mal schlau zu. Deshalb finde ich erstmal gut, Über die Größenordnung kann man dann vielleicht nochmal streiten bei gegebener Zeit. Aber inhaltlich bin ich gespannt, was da so kommt.
Ich auch.
Fußballerisch, also, dann jetzt Uerdingen, oder?
Fußballerisch jetzt Uerdingen.
Und das darf ein, das jetzt wird es richtig wild, Leute. Das Thema MSV Duisburg in der Grotenburg gegen Uerdingen macht heute bei Streifendienst 1902 ein ehemaliger Uerdinger Spieler auf.
Stimmt. Also quasi ein Star der Uerdinger Szene, ja, wenn man so möchte.
Wer, wenn nicht? Onkel Kobi.
Gib ihm.
Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner.
Ja, ich habe mal für Bayer Uerdingen gespielt. Nee, für Fußball war ich zu fett und untalentiert. Ich brauchte den Schläger. Ich habe Badminton gespielt. Hier spricht der ehemalige Krefelder U15-Stadtmeister im Badminton-Herren-Doppel. Anno dazumal. Meine Eltern haben mich trotzdem geliebt. Und Freunde hatte ich auch. Also mehr Pickel als Freunde. Aber auch Freunde. Naja, lass lieber über ein anderes Trauma sprechen. Die Shitshow, die wir KFC Uerdingen nennen. Selbst die größten Grotifanten, Hasser und Gläubiger entwickeln fast sowas wie Mitleid oder zumindest Fremdscham. Bei RTL 2 wird die ganze Nummer unter Harz und Hirn loslaufen oder Krefeld 47800, aber das wäre selbst RTL 2 zu primitiv. Hier nur ein paar Peinlichkeiten der letzten Monate. Also, der aktuelle Vorstandsvorsitzende ist der vierte seit Januar 2023. Der Vorstand selbst guckt sich untereinander mit dem Arsch nicht an. Das ist wie Game of Thrones, Intrigen, Gemetzel, bisschen weniger Sex, gefickt wird trotzdem. Aktuell läuft der dritte Versuch, einen Hauptsponsor für diese Saison zu bekommen. Der erste war zahlungsunfähig. Der zweite Sponsor hat sich noch vor Vertragsabschluss zurückgezogen wegen Indiskretion. In dieser Woche hat man offenbar einen neuen Kandidaten gefunden. Mercedes! Wuhu! Also ein Autohaus, das eine Niederlassung in Krefeld-Gartenstadt hat. Boah. Als ob Bürosysteme Lilienthal den FC Bayern sponsern würde. No offense, Guido. Mir ist am Bürostühle. Der KFC Uerdingen ist kürzlich sogar mit einem Anwalt gegen das eigene Fanradio Blau-Rot vorgegangen. 3000 Euro haben sie gefordert, wegen angeblicher Verletzung der Markenrechte. Die ganze Nummer ist kompliziert, aber nur so viel. Der Verein hatte noch nicht mal die Rechte an der eigenen Marke oder dem eigenen Logo und der Vorstand wusste nichts davon. Warum auch? Zuletzt wurde dem KFC sogar der Sieg gegen Wuppertal aberkannt, weil ein Spieler eingewechselt wurde, der nicht auf dem offiziellen Spielberichtsbogen stand. Da ging ja bei mir in der D-Jugend bei TuS Mündelheim geordnet dazu. Grund dafür, laut Arne Zeigler in dem fantastischen Podcast Zeigler und Köster, das ist mal ein Qualitätspodcast, Streifen. Naja, neben etlichen anderen Mitarbeitern wurde auch die Mannschaftsbetreuerin entlassen und die hat sich auch immer um die Spielberichte gekümmert. Danach, ja, keiner. Weil auch keiner die Zugangsdaten zum DFB-Portal hatte. Natürlich, warum auch? Das könnte endlos so weitergehen, aber ein letztes noch. Einer der wohl prominentesten Fans des KFC ist Pete Doherty. Der ehemalige Sänger der Libertines und Baby Shambles und Ex-Freund von Kate Moss hat in seiner Jugend mal in Krefeld gelebt. Ein moppeliger, aufgedunsener Ex-Junkie ist Krefelder FC-Fan. Das hätte ja niemand ahnen können. Fuck forever!
Der alte Spitzensportler, was willst du sagen?
Völlig bescheuert, völlig abwegig.
Gut, hat ja auch, genau, auch nicht gegen Bälle getreten, von daher. Ey,
ganz
aber was,
wilde Geschichte ganz wieder bei Sachen, Uerdingen. Uerdingen ist ja wieder der, also ist ja wieder das, ist ja wieder ein Konglomerat aus Wildheit beim. Also wir spielen in der Grotenburg, da freue ich mich. Ich werde das Spiel kommentieren für Radio Duisburg. Werde da mit dem Kollegen Doan Klingen hinfahren, der mich begleitet. Da freue ich mich drauf. Ist für mich eine Premiere in der Grotenburg tatsächlich.
Ich war schon mal da.
Ich war noch nicht da. Alterwürdiges Stadion natürlich.
Aber
Man sollte vielleicht einen Bauhelm mitnehmen oder sowas, muss aufpassen.
Auch da bin ich, ich verstehe nicht, was da seit Jahren, wurde doch saniert.
Ich weiß nicht, was die da machen, aber es ist fürs menschliche Auge scheinbar nicht sichtbar.
Okay, vielleicht ist das der rustikale Charme.
Ich finde, das Ding hat voll Charme. Ich finde das Ding irgendwie, aber ich habe einen Freund aus Krefeld, einen alten, der Polizist ist, der auch teilweise bei Spielen eingesetzt wird, der sagt, ey, das ist ein absoluter Schrotthaufen. Aber ja, und das ist ja nicht das Einzige. Also das Stadion mal beiseite gelassen, dann gibt's ja diese unsägliche Sache gegen Wuppertal, wo Uerdingen in der 81. Minute einen Spieler eingesetzt hat, der gar nicht auf dem offiziellen Spielberichtsbogen war.
Weil die entsprechende Person, die das vorher geregelt hat, zuvor entlassen worden ist von Uerdingen. Und dann hat sich halt keiner darum gekümmert, dass das vernünftig geregelt wird.
Joyce Chitoku wurde in der 81. Minute für Nazareno Cicciarelli eingewechselt. stand nicht auf dem Spielberichtsbogen, war auf dem digitalen Spielberichtsbogen als Ersatzspieler notiert, das half dem KFC aber nicht. Mhm. Das Urteil des Sportgerichts soll so nicht stehen gelassen werden von KFC-Seite, es wurde Einspruch eingelegt. Ja, und jetzt wird man wahrscheinlich die Rechtslage irgendwie ausschöpfen und schauen, wie das weitergeht. Ansonsten Uerdingen jetzt aktuell auch wieder in tiefen Gewässern der Regionalliga zu finden.
Ja,
auf jeden
also
Fall.
Das sportlich, aber es hört ja auch, also wenn man sagt, das allein wird ja schon reichen, wenn man sagt, krass, wie kann sowas denn passieren, ne, bei einem Verein, der immerhin noch in der vierten Liga spielt, aber dann hast du ja auch die Geschichte mit dem Fanradio, da verklagen zwei Vorstandsmitglieder ohne das Wissen des Vorstandsvorsitzenden das Fanradio wegen Markenrechtsverletzung. Und es stellt sich raus, aber das Fanradio hat sich die Markenrechte, die frei rumlagen,
ja, ja.
Eigens
so
gesichert. Also, ne, wenn du dir so überlegst, oh, MSV war alles chaotisch und krasse Zustände, ne?
Da ist es, das ist komplett Kraut und Rüben da. Das
und,
ist ja wirklich.
Und das ist ja wirklich schon seit Jahren so, ne? Mhm. Also, frag mal nach, wie hier der russische Investor
Ponomarev
hier in Erinnerung.
Oder wie der Ponomarev.
Ne? Ihr wisst, den wir meinen.
Große, dicke Russe.
Ja, der war ja beim KFC-Geldgeber, als Uerdingen auch hier bei uns in der Arena gespielt hat, weil die ja keine eigene Heimstätte hatten, ihr erinnert euch. Mm. Und da gibt's ja Geschichten, der hat sich auch verhalten wie die Axt. Also nicht nur was seriöse...
Sonnenkönig, wieder, ne?
Ja, ja, ja. Gott, ey, wirklich, ne? Und das kommt noch dazu, Rumgetingel um neuen Sponsor und dann reibe ich mir letztens fast die Augen, dann hat sich mein Onkel Kobi jetzt ja gerade auch schon angesprochen, dann kommt da der neue Hauptsponsor, Mercedes. Denkst du erstmal so, what?
Ja, ne?
Was? Wie ist denn Uerdingen an diesen Sponsor gekommen? Und so, ja, ist ein Autohaus, wo Mercedes verkauft werden.
Ja, was? Komm.
Also es ist, ich finde alles in der Kommunikation und einfach in diese ewigen und niemals endenden Nebenkriegsschauplätze, finde ich einfach krass. Und jetzt können wir gerne über die Liga mal reden, über das Sportliche, wenn du magst.
Boah, also das Sportliche ist beim KFC auch, ja, es ist sehr, sehr, sehr durchwachsen aktuell. Sie sind ja wieder aufgestiegen, versuchen also aktuell die Liga zu halten. Haben jetzt zuletzt ihr letztes Spiel gegen Fortuna Köln verloren, 0-1. Sind aktuell mit 17 Punkten auf Platz 12. Und ja, die Bilanz spricht auf jeden Fall eine ganz eindeutige Sprache jetzt als Vorzeichen vor dieser Partie. Mit 5 Siegen, 2 Unentschieden, 8 Niederlagen muss Uerdingen wirklich aufpassen, nicht in diesen Abstiegssog zu geraten. Und ja, natürlich gibt es auch auf Uerdinger Seite ein, zwei Leute, wo ich sagen würde, da muss man vielleicht auch aufpassen. Das ist zum Beispiel Hamad Al-Gadoui, der von Freiburg 2 kam, der hat auch schon häufiger mal gegen uns gespielt. So ein großer, bulliger Stürmer, also 1,90 oder so groß, hat jetzt in der Regionalliga zweimal getroffen, den könnte man vielleicht noch kennen. Ist vielleicht noch einer der oder vielleicht sogar der bekannteste Name im Kader. Ansonsten ist da viel, Tim Stappmann. Da gab es zumindest, glaube ich, mal länger, der Innenverteidiger, da gab es zumindest, glaube ich, mal länger ein Gerücht, dass der vielleicht hierhin wechselt nach Duisburg. Das ist dann letzten Endes nicht zustande gekommen. Der spielt in der Innenverteidigung bei Uerdingen. Ansonsten bin ich guter Dinge und glaube
ja
auch, ganz ehrlich, dass wir, wenn wir das... Ja, das Ratingen-Spiel würde ich da auch aufgrund der veränderten Aufstellung etc. pp.
Ja.
nicht jetzt als Maßstab nehmen, um zu sagen, wird das jetzt eng? Das sind ganz andere Vorzeichen. Und auch Uerdingen wird natürlich sicherlich nochmal ein anderes Spiel vielleicht auch zeigen als gegen Fortuna Köln, auch wenn Fortuna Köln in ähnlichen Tabellenregionen
ist. Es ist
aber
ein Derby, dürfen wir auch nicht vergessen. Ne?
Und außerdem wird die Luft ja brennen. Wir bringen viel mit. Ne? Uerdingen wahrscheinlich wird da auch noch den einen oder anderen zusätzlich.
Da kannst du mal von ausgehen. Es wird ein Hexenkessel-Spiel, das ist richtig geil. Hexenkessel in der Wohnung.
Ja.
Und es ist ja auch irgendwie so, auch für aus MSV-Sicht, finde ich, fühlt sich das auch nach offener Rechnung an, natürlich, nach dem Niederrhein-Pokal.
Genau.
Also man will ja jetzt auch unbedingt als MSV Fan, hundertprozentig natürlich auch als Spieler und Staff-Zugehöriger, da eine bessere Figur abgeben. als beim letzten Mal. Normal.
Ja.
Na? Also Rache in der Grotenburg, sozusagen der Aufhänger für dieses Spiel.
Genau.
Und du bist guter Dinge, dass das gelingen wird.
Ja, tatsächlich. Also wir fahren da am Samstag hin. Ich denke, wie immer in der Regionalliga, also seltenst waren es jetzt ja Spiele, wo wir alles rasiert haben.
Ja.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ein enges Spiel sehen, aber ich bin mir auch sicher, dass wir das gewinnen.
Ja. So, damit belassen wir es auch tippen, haben wir ja irgendwie ist ja doch dann wieder eingeschlagen.
Ich habe noch so eine kleine Geschichte hinten raus.
Erzählst du jetzt wieder von welchem Vater der Cousin in welcher Hollywood-Produktion vor 30 Jahren mitgespielt hat?
Nee, möchte mich mit dir noch kurz zusammen freuen über das Länderspieltor von Malek Fakhro und die...
Ach, Fakhro!
Was für eine tolle Reise der hinter sich
wir
hat.
Wir haben letzte Woche
der
vergessen.
Ach, nicht schlimm. Der ist ja in die Nationalmannschaft berufen worden und spielt für die libanesische Nationalmannschaft und war jetzt auf großer Reise. Der kommt jetzt heute am Mittwoch, nehmen wir auf, soll heute zurück zur Mannschaft stoßen. Es gab ein 0-0 gegen Thailand für den Libanon und ein 3-2-Sieg gegen Myanmar.
Ja, Mann.
Und vor 50.000 Zuschauern hat er in Myanmar die Führung geschossen.
Hammergeil.
Also,
hammergeil.
Das musst du dir mal vorstellen. Von Bocholt zum MSV und jetzt vor 50.000 mit der Nummer 9 auf dem Rücken sein Nationaltordebüt gegeben.
Ja.
Deswegen möchte ich an dieser Stelle sagen, lieber Malek Fakhro, ich gönne dir das auf jeden Fall total. Leb deinen Traum supergeil und bring diesen geilen Spirit mit zurück nach Duisburg.
Und ich fand es übrigens übelst geil, lieber Malek Fakhro, dass du dich die ganze Zeit mit so kleinen Videotagebüchern gemeldet hast.
Fand ich sehr, sehr, sehr sympathisch. Super.
Ja, ja.
Wo wir auch wieder bei dieser positiven Entwicklung der Außendarstellung des MSV sind.
Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, wir wollten ja eigentlich, als wir mit Flecki gequatscht haben, vor zwei Wochen
wollten
zu sagen,
hey, Malek,
mega geil.
Ja,
und jetzt
wir voll
jetzt
vergessen,
ist es im Prinzip schon ex post facto, aber mega geil, dass es so gut ausgegangen ist für unseren Stürmer.
Ja, Astral. Genau das.
Stimmt, das muss noch erwähnt werden. Danke, Tim, dass du an solche Dinge denkst.
Und damit würde ich sagen, mit dieser schönen, positiven Story enden wir. Wir hören uns, sehen uns nächste Woche.
Nee, ich bin nächste Woche erstmal im Urlaub.
Genau. Wie ist der Fahrplan? Genau, das müssen
wir
noch sagen.
Also wir machen jetzt
Folge 97 ist
machen
das
wir
hier.
Machen wir gerade. Folge 98, da bist du dann mit einem noch zu benennenden Gast.
Wir gucken mal, wen ich mir da reinhole.
Dann bin ich aber wieder zurück für Folge 99.
Mhm. Das ist die letzte Folge dieses Jahr. Wir zögern es wunderbar hinaus.
Ja, wir machen so richtig Teaser. Wir sind so richtig mies am
Nächstes Teasen. Jahr Folge 100 machen wir zusammen und auch da werden wir uns dann noch zusammensetzen, wo und wie das alles umgesetzt wird.
Wir können aber an dieser Stelle schon mal sagen, dass wir planen und uns das so auch vorstellen können, dass das tatsächlich klappen wird, Folge 100 mit Live-Publikum zum ersten Mal zu machen. Also, dass wir wirklich sagen, wir laden in eine Lokalität, die wir jetzt noch nicht haben. Es gibt da Möglichkeiten auf jeden Fall.
Mhm.
Wir laden in eine Lokalität und machen dann tatsächlich diese 100. Folge als Live-Aufzeichnung. Und gucken mal, was sich da für eine Dynamik dann ergibt. Ne? Also, mein Gott, vielleicht seid ihr dann irgendwie, ruft er dann mal was rein oder so. Oder wir machen halt mehr mit Publikumsinteraktion. Wir werden mit Sicherheit für Folge 100 natürlich einen coolen Gast haben. Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Ist jetzt natürlich noch durch die Winterpause einige Wochen hin, aber das...
Braucht auch noch ein bisschen Vorplanung. Falls ihr Interesse dann auch hättet, dabei zu sein, dann solltet ihr ja auch die Chance haben, euch dafür anmelden zu können.
Ja, wir werden auf jeden Fall frühzeitig Bescheid geben, was dazu abgeht zu Folge 100, machen aber auch noch zwei Episoden vor der Winterpause.
Auf Weihnachten, genau.
Und jetzt sehe ich, dass wir fast genau eine Halbzeit heute geredet haben mit Onkel Kobi Nachspielzeit. Das passt ja mal wieder perfekt, Tim. Kann man
Wunderbar.
Sich nicht ausdenken.
Ja.
Liebe Leute, ich verabschiede mich für eine Woche in den Urlaub. Tim hört ihr nächste Woche wieder. Tim, danke, dass du auch heute wieder mein Gast warst.
Ja, Nils, vielen Dank, dass du in meiner Show mal wieder teil warst.
Sehr gerne, immer wieder.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.